Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, Manuel Burzler, besser gesagt Dr. Manuel Burzler. Er ist medizinischer Leiter des Health Performance Instituts und Gründer von Healversity. Dort bildet er Epigenetic Coaches aus und er kennt sich super gut in dem Thema Epigenetik aus, funktionelle Medizin. Und wir werden heute über Biohacking reden, auch ein bisschen was über die Zirbeldrüse erfahren und allgemein sehr, sehr viel über Epigenetik. Ich freue mich, das ist ein so spannendes Thema, weil ich kann mich selber noch daran erinnern, dass ich oftmals so ein bisschen so den Eindruck hatte, die Gene steuern uns, wir sind unseren Genen unterworfen und das scheint ja jetzt komplett über den Haufen geworfen zu sein. Also Manuel, es freut mich sehr, dass du hier bist und ja, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was über dich und wie du auf das Thema Epigenetik gekommen bist.
Ja, danke dir für die Einladung. Freut mich sehr. Ja, ich persönlich bin an sich Mediziner, habe sozusagen, bin ärztlich auch tätig oder vor allem war ich ärztlich tätig. Jetzt in unserem Institut arbeiten vor allem Ärzte, die ich supervidiere. Wie bin ich zu dem ganzen Thema eigentlich gekommen? Ich persönlich habe mit 17 Jahren Persönlichkeitsentwicklung angefangen, sehr, sehr früh. Ich war damals mit meinem Leben absolut nicht zufrieden, habe mich damals körperlich zu klein gefühlt. Mein Selbstwertgefühl war sehr, sehr niedrig. Und damals Timo, auch mein Geschäftspartner bei Healversity, hatte mich damals gesagt, hey Manu, da gibt es so eine Persönlichkeitsentwicklungsgruppe, möchtest du da nicht mal dabei sein? Und dann bin ich dazugekommen, weil Timo hat da schon ein Jahr davor angefangen und hat sich extrem schnell und ja, schnell entwickelt gehabt. Und ich habe ihn dann immer gefragt, was machst du eigentlich? Davor warst du so schüchtern, konntest nicht mit Frauen reden, ja, was all die Probleme, die man so mit 17, 18 hat. Und es hatte sich alles geändert. Und dann sind wir da zusammen haben über 10 Jahre diese Persönlichkeitsentwicklungsgruppen gemacht. Das waren immer so Jahrestrainings. Und dort haben wir unseren ganzen Rucksack ausgeleert, unseren familiären Rucksack, alles, was wir so von unseren Eltern, Großeltern mitbekommen haben, haben wir bearbeitet, uns angeschaut. Und während dieser Zeit haben wir viele, viele tolle Menschen kennengelernt und gesehen, dass bestimmte Erkrankungen oder Symptome von Erkrankungen besser geworden sind, nachdem sie sich emotional mit bestimmten Themen auseinandergesetzt haben. Und ich habe mich damals schon immer gefragt, wie kann das denn sein? Warum wird das besser, wenn ich an bestimmten Emotionen arbeite? Warum wird dann eine Erkrankung besser oder die Symptome einer Erkrankung besser? Und ich habe während dieser Zeit, während meinen 20ern, Medizin studiert und habe aber auch da schon immer gesehen, alles trocken. Und meine beiden Eltern sind Heilpraktiker. Ich habe sozusagen schon immer so ein bisschen ein anderes Blickfeld gehabt und wollte das Ganze ganzheitlich angehen oder habe mir gedacht, okay, wo liegen denn die Ursachen für Erkrankungen? Und das habe ich im Medizinstudium nie gelernt. Ich habe die Symptome gelernt und habe gelernt, was muss ich dann tun und welche Erkrankung ist das? Aber die Therapie war nicht Symptom- oder ursachenorientiert, sondern symptomorientiert. Ja. Und da bin ich dann immer tiefer und tiefer eingestiegen in das Feld der Epigenetik. Denn wie du so schön gesagt hast, uns wird auch noch im Medizinstudium teilweise beigebracht, die Gene, die du von deinen Eltern geerbt hast, denen bist du ausgeliefert. Du bist praktisch Opfer deiner Gene. Und das
Ja,
ist ja,
genau.
ja, genau. Und das ist ein kompletter Schwachsinn, denn wir sind eigentlich so schön. Und das sagst du ja auch bei dir bei Higher Mind, du bist Schöpfer deiner eigenen Realität, deiner Schöpfer deines eigenen Seins, deines Körpers, deiner Gesundheit vor allem auch. Und die Epigenetik ist eine knallharte Wissenschaft, eine Wissenschaft, die unsere Gene sozusagen oder beschreibt, wie unsere Gene abgelesen werden. Das heißt, wir haben unsere Gene und oberhalb unserer Gene einen Mechanismus, der sagt, dieses Gen ist angeschalten, dieses Gen ist ausgeschalten. Und wir wissen, dass wir Einflussfaktoren von außen haben. Also Umweltfaktoren, sowas wie unsere Psyche, ja, vor allem chronischer Stress spielt hier eine große Rolle. Nahrung, Bewegung, Schlaf, Sonne, Umweltgifte spielen eine ganz, ganz große Rolle. Unser soziales Umfeld spielt eine große Rolle und auch transgenerationale Dinge, die wir von unseren Vorfahren epigenetisch, nicht genetisch, sondern epigenetisch mitbekommen haben, spielen einen großen Einflussfaktor. Und genau mit dieser Thematik beschäftige ich mich. Und einmal auf der Ebene der Persönlichkeitsentwicklung, der Ebene Traumata, vor allem, das ist so Timo seine Arbeit bei Healversity. Und ich beschäftige mich mit dem Teil Medizin. Und da haben wir natürlich auch dann ein Institut, ein ärztliches Institut, wo man dann wirklich dann tief auch ins Biohacking reingehen kann, damit
Wow.
man diese ganzen Dinge auch biochemisch sozusagen angeht. Ja.
Ja, das ist spannend. Also danke für diese tolle Einführung. Und ich stelle mir da jetzt auch so ein bisschen so die Frage, wie kann man das verstehen? So gewisse Gene sind ausgeschaltet und manche sind eingeschaltet. Die meisten Menschen denken ja so, ich habe ja da meine Gene und die Gene sind halt Gene, die produzieren so meine Zellen und programmieren sozusagen so die Basis meines Körpers, meines Seins. Jetzt sagst du, es gibt Gene, die sind angeschaltet und Gene, die sind ausgeschaltet. Das heißt, es gibt irgendwo wohl einen Mechanismus, um da einzugreifen, dass wir da in diesen kleinen Genen, die ja irgendwo in den Zellen drinstecken, dass man da so Schalter bewegen kann. So stelle ich mir das sozusagen jetzt ein bisschen vor. Und ich stelle mir die Frage, wie viele unserer Gene sind denn jetzt eigentlich an- und ausschaltbar? Also wie viel sind sozusagen aktuell bei mir an und wie viel sind aktuell aus? Kannst du da auch ein bisschen
Ja.
was dazu sagen?
Also gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Und zwar das Spannende ist, 2002 war es soweit, dass wir unser komplettes menschliches Genom entschlüsselt hatten. Das ist noch gar nicht so lange her, es ist erst 20 Jahre her. Und damals ist Bill Clinton vor die Kamera getreten und hat gesagt, wir haben die größte Errungenschaft geschafft. Mit unterschiedlichen Nationen haben wir das menschliche Genom entschlüsselt und wir haben jetzt die Möglichkeit, alle Erkrankungen zu heilen, Krebs und so weiter. Da kann man sich eben auf YouTube angucken, ist grandios, dieses Interview oder diese Pressekonferenz. Und am Ende kam eigentlich raus, wir haben 22.500 Gene, so circa. Es ist so viel wie ein Fadenwurm. Also wunderbar. Ja, ein Fadenwurm hat auch ungefähr 22.000 Gene, so wie wir. Ein Apfel hat mehr Gene wie wir. Ein Hund hat 20.000 Gene. Und in unserem Körper ist es so, dass wir beinahe in jeder Zelle alle unsere Gene haben. Und jetzt ist die Frage, welche Zelle brauchen wir? Haben wir eine Hautzelle zum Beispiel? Dürfen natürlich in der Hautzelle nur gewisse Gene für die Hautzelle abgelesen werden. Das heißt, die Gene für die Hautzelle, die sind angeschalten und die Gene, die in der Hautzelle nicht gebraucht werden, sind ausgeschalten. Bei der Leberzelle ist es zum Beispiel anders, bei der Herzzelle ist es anders. Aber in jeder einzelnen Zelle davon haben wir die gleichen Gene. Und dementsprechend sind in den unterschiedlichen Zellen in unserem Körper unterschiedliche Gene aktiv. Aber wir brauchen in manchen Zellen oder in vielen Zellen auch viele gleiche Gene. Und hier gibt es was ganz Faszinierendes, und zwar sogenannte SNPs. SNPs sind Single-Nukleotid-Polymorphismen, nennt man die auf medizinisch. Und das sind genetische Genaktivitäten, die man sozusagen, oder eher gesagt, das sind ja, Veränderungen in den Genen, die sich auswirken dann darauf, wenn das Gen abgelesen wird, welches Protein daraus entsteht. Nehmen wir mal an, ein ganz wunderbares Beispiel ist das COMT-Gen. COMT-Gen, wenn das abgelesen wird, entsteht das COMT-Enzym daraus. Also ein Enzym, was eigentlich in unserem Körper unsere Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und unser Glückshormon Dopamin abbaut. Und teilweise auch Östrogen. Und jetzt kann dieses COMT-Gen entweder ein schnelles COMT-Gen sein oder ein langsames COMT-Gen in seiner Aktivität. Und dieses Gen, wenn dieses Enzym nicht sozusagen, sagen wir mal, wir haben dann ein Enzym, was schnell arbeitet und Adrenalin und Noradrenalin, unsere Stresshormone, schnell abbaut, dann sind das Menschen, die eher so gechillt sind. Ja, kennt man so. Ja, oh, ja, alles cool, ich bin ganz entspannt. Das sind so welche Menschen, die aber auch immer wieder, auch manchmal vielleicht nicht so wirklich auf Trab kommen, weil ihnen auch das Dopamin fehlt. Und die Menschen, die ein, ja, die ein langsames COMT-Gen haben und daraus entsteht dann ein COMT-Enzym, was schnell Stresshormone abbaut, langsam abbaut. Das sind Menschen, die einen hohen Spiegel an Adrenalin und Noradrenalin dauerhaft aufweisen. Das sind dann so die Menschen, die eher so zu Workaholics tendieren, die am Abend nicht runterkommen, die auch schneller ins Burnout rutschen. Ne? Und das ist so auch meine, also das ist jetzt wirklich Genetik, ja, Genetik. Aber man kann das biochemisch modifizieren auf der einen Seite. Ja, also man kann hier eingreifen.
Also was du jetzt beschrieben hast, steuert sozusagen auch irgendwo letztendlich unseren Charakter. Also unsere Gene sind auch dafür verantwortlich, wie wir uns verhalten in unserem Alltag, wie du schön beschrieben hast so. Und jetzt können wir darauf zugreifen, eingreifen. Okay, wie geht
Genau.
es da dann weiter? Aha.
Genau, und da kann man zum Beispiel dieses Enzym, ja, das benötigt unterschiedliche Methylgruppen oder braucht Methylgruppen, um besser zu arbeiten. Das heißt, ich gebe diesem Enzym mehr Futter, damit es mehr arbeiten kann und zum Beispiel Stresshormone besser abbauen kann. Ja, das ist sozusagen dann ein Biohack auf der genetischen Ebene. Und du hast aber vorhin noch gefragt, okay, auf der epigenetischen Ebene. Und das ist ja so, dass in unserem Körper so ist, dass Gene an- und ausgeschalten werden können durch Methylgruppen auch. Und hat der Körper genug Methylgruppen, kann er gewisse Gene regulieren. Ist eine Methylgruppe auf einem Gen drauf, ist es ausgeschalten, ist eine Methylgruppe weg, ist es angeschalten und kann abgelesen werden und es entsteht dann ein Protein daraus, wenn ein Gen abgelesen wird. Und je nach Zustand, nehmen wir mal an, ein wunderbares Beispiel ist, du fährst Auto und du musst ganz schlagartig bremsen. Und was passiert? Es wird sofort Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet aus deiner Nebenniere und du wirst durchflutet mit Stresshormonen. Was aber auch im Körper passiert ist, dass der Körper genau die Zellen, die diese Adrenalin und Noradrenalin bilden, das Signal bekommen, du musst jetzt dieses Protein bilden und dieses Gen muss jetzt so schnell wie möglich abgelesen werden. Wir müssen hier nachschieben. Adrenalin, Noradrenalin. Und dann kriegt der Körper von außen, außerhalb der Zelle, das Signal, was tief bis in die Zelle reingeht, bis an die Gene rangeht und sagt, dieses Gen, das benötige ich jetzt, ablesen. Ja, und das sind die Einflussfaktoren von außen, dass wir hier Ableseprozesse beeinflussen können. Und du machst Bewusstseinsarbeit, ja, du machst Energiearbeit. Auch das hat natürlich Einfluss auf unser ganzes Stresssystem, auf die ganzen Zellen. Und das ist für mich einfach so spannend, weil ich mit meinen Emotionen, mit meinen Gedanken und dadurch, dass ich auch mit meinen Emotionen und Gedanken mein ganzes Stresslevel beeinflussen kann, natürlich Einfluss nehmen kann auf meine Zellprozesse.
Okay, stark. Also wir bestimmen sozusagen, also einerseits bestimmen die Gene natürlich uns, unser Verhalten so, aber es gibt auch noch die andere Methode, dass wir es verändern können. Jetzt stellt sich halt da natürlich so ein bisschen so die Frage, bin ich jetzt das Huhn oder das Ei? Was ist so da vielleicht der Punkt? Also ich würde jetzt sagen, es ist unser Bewusstsein, das jetzt hier tatsächlich Einfluss nehmen kann auf diese Epigenetik. Bin ich da richtig?
Ja, also das ist natürlich in der Wissenschaft, wenn wir jetzt ganz wissenschaftlich bleiben, ja, studienmäßig, dann wird es natürlich kontrovers diskutiert. Aber wenn wir an unseren Gedanken arbeiten, an unseren Glaubenssätzen arbeiten, an unseren Emotionen arbeiten, an unserem Bewusstsein arbeiten, dann senden wir ja auf biochemischer Ebene ganz andere Signale auch in unserem Körper. Wir bilden andere Hormone, wir bilden weniger Stresshormone, wir bilden vielleicht mehr Dopamin und all das dockt ja an die Zellen an die Rezeptoren von den Zellen und dann werden die Signale weiter tief in die Zelle reingeleitet. Und dann habe ich einen Effekt auf die Zelle und damit natürlich auch auf meine ganzen Ableseprozesse von meinen Genen und auch auf die Epigenetik. Wir wissen, dass chronischer Stress einen großen Einfluss hat auf unsere Epigenetik. Was wir auch wissen ist, dass zum Beispiel, wenn wir Psychotherapie machen, dass auch epigenetische Schalter ummoduliert werden. Das ist super spannend. Das heißt, du machst, da gibt's wird in Freiburg geforscht. Man hat sich Menschen angeguckt, die Depressionen haben und hat ihnen praktisch eine Verhaltenstherapie auferlegt. Und hat dann geschaut, nach 6 Monaten, welche epigenetischen Schalter wurden verändert durch die Verhaltenstherapie, also vorher, nachher. Man hat gesehen, bei den Menschen, wo die Verhaltenstherapie funktioniert hat, dass hier ganz klar unterschiedliche, also dass es hier Unterschiede gab in den Menschen, die weniger Depressionen nur noch hatten oder geheilt waren, in dem Epigenom, wie mit von denen, die noch nicht geheilt wurden, ja, oder noch nicht fertig therapiert waren. Das heißt, man konnte hier einen Unterschied im Epigenom sehen. Und das finde ich halt spannend. Das sagt ja auch, Verhaltenstherapie nimmt also Einfluss auf unser Epigenom. Und was ist denn Verhaltenstherapie? Natürlich, ja, Bewusstseinstherapie an sich.
Okay. Ja, Wahnsinn, ja. Also da würde ja dann auch bedeuten, also dieses Sprichwort, so du bist der Durchschnitt deiner engsten 5 Freunde, der lässt sich ja jetzt hier wunderbar erklären, so mit der Epigenetik, weil das letztendlich ja deine Umwelt ist und diese Umwelt nimmst du auf und diese Reize werden an deine Zellen weitergeleitet. Und dementsprechend verändern sich dort diese Zellen. Also diese An- und Ausschalter sind eigentlich dann letztendlich wie so eine Klaviatur, oder? Die man dann sich so eher dann vorstellen kann. Also man spielt sozusagen ein Musikstück auf der Tonleiter der Zellen, ja? Und dann hören die Zellen sozusagen auf genau dieses Musikstück, das du da auf die Tasten haust. Und dein Körper ist dann letztendlich das Instrument, das dann genau das dann auch nach außen trägt, was letztendlich dann das ist, was man dann hören kann, was
Genau, also
rauskommt.
genau richtig. Du bist eigentlich dein eigener Klavierspieler und du darfst sozusagen die Klaviatur deiner Zellen spielen. Das ist eine wunderschöne Metapher, ja.
Ja. Und die meisten Menschen glauben halt eben, ja, also wie stark spielt denn auch dieser Aspekt denn mit ein, wenn man den Glauben oder diese überzeugende Gewissheit hat, dass ich jetzt meine Gene steuern kann, dass ich jetzt Einfluss nehmen kann auf meine Gene. Und das vielleicht so im Gegensatz zu den Menschen, die sagen, ja, nö, also meine Gene, das sind halt meine Gene, ich bin halt so, wie ich bin und das ist halt nun mal so. Gibt es da auch irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse, dass man gerade die zwei so miteinander verglichen hat?
Also wir sehen das sozusagen aus vielleicht praktischer Erfahrung aus unserem Institut, beziehungsweise von den letzten 10 Jahren auch sozusagen aus dem Unternehmertum von auch Kollegen von mir. Es gibt nämlich mittlerweile einige Unternehmen da draußen, die auch DNA, also sogenannte SNP-Tests, die SNPs, die ich vorhin erwähnt habe, anbieten. Und man sieht, dass man halt hier aktiv Einfluss nehmen kann auf diese Enzymprozesse. Das heißt, man kann personalisiert darauf eingehen, was ist denn eine gute Ernährung für mich? Welche Vitamine, Mineralien benötigt eigentlich praktisch meine Genetik? Oder was kann ich tun als Sportler, damit ich personalisiert gesehen mehr Muskelmasse aufbaue, aktiver bin, stärker bin? Da kann man wirklich schon mittlerweile sehr, sehr viel tun. Man kann die Gene analysieren, man kann auch nachschauen, und das ist dann wirklich Epigenetik. Man kann nachschauen, was wird aktiv gerade von meinen Genen abgelesen und was wird aktiv abgelesen von meinen Genen und gehen die Nährstoffe gerade in die Muskelzellen oder gehen die Nährstoffe gerade in irgendetwas anderes? Und warum kann ich gerade mal keine Muskelzellen zum Beispiel aufbauen? Und kann ich eventuell sekundäre Pflanzenstoffe nehmen? Und jetzt geht es ins Hacking, ins Biohacking. Kann ich sekundäre Pflanzenstoffe einnehmen, um hier die zellulären Prozesse zu modifizieren, zu hacken, damit die Nährstoffe vermehrt in die Muskelzelle wandert und nicht in irgendwas für etwas anderes verbraucht wird? Und das machen wir dann zum Beispiel mit Sportlern. Ja, wir sagen den Sportlern, Hochleistungssportlern, Profisportlern, okay, du musst nicht nur deine Mitochondrien, deine Energiekraftwerke unterstützen. Da können wir später nochmal drauf zurückkommen, mit Umweltgiften geht es. Da geht es um Umweltgifte, weil auch unsere Energiekraftwerke hier teilweise sehr viel Schaden bekommen. Nein, es geht auch darum, in der Zelle das Signal zu geben, das kann man über sekundäre Pflanzenstoffe, Signal zu geben, die Nährstoffe sollen bitte woanders hinwandern.
Okay, wow, sehr, sehr spannend. Also du hast jetzt gerade nochmal so ein großes Themengebiet aufgemacht, da wollen wir jetzt gleich nochmal reingehen. Also Thema Giftstoffe, Biohacking und auch Giftstoffe bezüglich Zirbeldrüse. Das war mir auch noch so ein Anliegen, dass wir heute drüber sprechen. Also gerade für spirituelle Menschen ist das super spannend. Vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, weil dieses Thema Epigenetik ist ja so unglaublich spannend und auch ein neues Forschungsfeld. So, jetzt stellen sich ja viele so die Frage, so, boah, das ist ja super spannend, ich möchte sowas auch lernen. Manuel, was soll ich tun, um mich da weiterzubilden? Also wir haben ja vorhin schon erwähnt, du bist ja Gründer von Healversity und dort bildest du Epigenetic Coaches aus. Ja. Magst du vielleicht da noch mal ein paar Worte darüber sagen
Ja,
und
gerne.
genau, bevor wir ins neue Thema einsteigen?
Ja, das ist wirklich eine Ausbildung für ja, den interessierten Laien, der sich in Epigenetik ausbilden will und Wissen an sich aneignen lassen will für über Epigenetik oder aber auch für Ärzte, Therapeuten und Heilpraktiker. Also wir haben jetzt schon über 1400 Menschen in der Ausbildung gehabt und eine ganz, ganz tolle Bewegung ins Leben gerufen, eine tolle Community. Also dementsprechend haben wir da ganz, ganz viele tolle Menschen, die halt auch zusammenkommen für ganzheitliche Gesundheit und das nicht mehr hinnehmen wollen, dass wir halt denken, dass wir Opfer unserer eigenen Genen sind oder nichts für unsere Gesundheit tun können.
Okay, spannend, ja. Also ihr habt ja auch eine Website, da kann man sich informieren. Ich verlinke die dann auch unten rein. Und auf der Website kann man ja auch ein kostenloses Erstgespräch dann mit dir buchen, ne? Und dann kannst du da einfach mal ein bisschen dann mehr darüber erzählen dann für die Leute, die sich dann dafür interessieren. Richtig so?
Genau, also ihr findet einfach unter zum Beispiel epigenetikcoach.de oder healversity.com findet ihr alle Infos und könnt dann ein Infogespräch vereinbaren oder ihr schaut einfach auf die Webseite und holt euch da die ganzen Infos. Aber um die Ausbildung zu machen, läuft das immer über ein Erstgespräch. Genau.
Ja, okay, klasse. Ja, also wir packen die Infos unten rein. Und ja, lass uns doch jetzt mal in dieses super spannende Thema einsteigen. Biohacking und auch, ja, Zirbeldrüse und auch das, was du genannt hast mit den Giftstoffen. Ja, mega spannend. Ich freue mich.
Ja, fangen wir doch mal an bei dem Thema Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse ist ja eine unfassbares, interessantes Organ eigentlich. In manchen Lehren das dritte Auge, die Verbindung zu einem ganz anderen Kosmos über uns, ja, zum morphischen Feld, wie auch immer, ja.
Genau.
Und meine Erfahrungen sind damit, also ich habe einfach viel biochemische Erfahrung. Für mich ist die Zirbeldrüse ein Organ, was ein ganz, ganz wichtiges Hormon oder Neurotransmitter baut, und zwar das Melatonin. Und Melatonin kennt viele mittlerweile als unser Schlafhormon. Und das Interessante ist, dass das Schlafhormon ja aus Serotonin gebildet wird. Serotonin ist unser Glückshormon. Und wenn unserem Körper Methylgruppen fehlen wieder, dann kann aus Serotonin kein Melatonin gebildet werden. Und heutzutage leider leiden sehr, sehr viele Menschen unter einem Methylgruppenmangel. Das heißt, sie bilden gegebenenfalls schon zu wenig Melatonin aufgrund eines Nährstoffmangels oder auch, weil sie jeden Tag in diese Laptops hier reinschauen, auf ihr Handy gucken und das Blaulicht immer wieder die Zirbeldrüse sozusagen hemmt in der Melatoninproduktion, vor allem am Abend. Und Melatonin ist auch einer der stärksten Antioxidantien für unseren Körper. Also wir brauchen es nicht nur als Schlafhormon, sondern auch als Antioxidanz. Und wenn wir in der Nacht zu wenig Melatonin produzieren, können wir vielleicht schlecht schlafen, vor allem schlecht einschlafen, aber auch der Körper kann nicht gescheit entgiften. Vor allem das Gehirn kann nicht gescheit entgiften. Und das ist einer der Hacks, die wir auch haben, dass wir wirklich hochdosiert Melatonin einnehmen, um das Gehirn in der Nacht freizuspülen, um auch hier Giftstoffe loszuwerden oder es in Anführungsstrichen zu entgiften von Radikalen. Aber es wirkt auch antientzündlich. Also ist auch ganz, ganz wichtig fürs Gehirn, auch antientzündliche ja, Stoffe zu bekommen. Und ich finde es so interessant, das ist der eine Aspekt über die Zirbeldrüse. Der andere Aspekt der Zirbeldrüse ist, Wenn wir ein CT machen vom Kopf, dann ist die Zirbeldrüse, sieht man meistens als so einen weißen, fetten Stein. Ja? Und es zeigt an in einem CT, okay, da ist irgendwie sowas Verkalktes. Und in der Regel ist es so, dass die Zirbeldrüse bei uns allen verkalkt ist und dass es gilt in der Medizin als normal. Wenn das die Zirbeldrüse nicht verkalkt ist, dann gilt es in der Medizin als nicht normal und dann fragt sich jeder Radiologe, ah, ist da vielleicht ein Tumor drin? Warum ist die nicht verkalkt? Und wir waren auch bei Joe Dispenza und Joe Dispenza sagt das so schön, wenn man viel meditiert, ja, und so weiter, hat man vielleicht auch die Möglichkeit, dieses Ding wieder zu entkalken. Was passiert denn? Das ist jetzt meine Vermutung, ja. Was passiert denn, wenn diese Zirbeldrüse plötzlich entkalkt? Haben wir dann eine andere Verbindung? Ja? Und alte Lehren zeigen das meines Erachtens, dass die Zirbeldrüse sozusagen wie eine kleine Antenne ist zu ganz anderen Möglichkeiten, die uns vielleicht um uns herum sind, aber wir nicht mehr wahrnehmen können. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also ich sehe das ganz genauso. Wir haben ja auch in der Zirbeldrüse so kleine Kalkkonkremente, die dann wie Kristalle sind, ja. Wie man es auch so aus Kristallen sieht, so Bergkristalle oder was auch immer, die sind ja aus Kalzit. Und die sind ja in der Lage, durch diese piezoelektrischen Fähigkeiten, ja, die diese Kristalle haben, sind diese Kristalle ja auch sensitiv gegenüber von Schwingungen. Das heißt, diese Kristalle werden angeregt durch äußere Schwingungseinflüsse, erstmal eigentlich das elektromagnetische Feld der Erde, ja, das wir dadurch auch wahrnehmen können. Da gibt es ja auch so wissenschaftliche Untersuchungen, die dann auch zeigen, dass die Zirbeldrüse oder diese Kalkkonkremente genau darauf reagieren. Und werden aber gleichzeitig jetzt auch durch all diese Schwingungen, die wir haben, durch ja auch Laptop und so weiter, aber auch halt eben diese ganzen Sendemasten auch gestört. Und das ist auch so ein Aspekt, der dann eben ja vermutet, dass wir dadurch so ein bisschen so die Verbindung erschweren. Und auch diese Verkalkung, die du ja auch genannt hast, das erschwert es nur umso mehr, weil diese Kalzitkristalle, also man kennt es ja so von so Kalk- oder so Tropfsteinhöhlen, ne? Da ist es ja dann so, dass diese Zapfen dann immer weiter anwachsen. Es ist halt so, dass an Kristallen eben weitere Kristalle sich anhaften. Und so ist es dann letztendlich auch in unserer Zirbeldrüse, dass diese Kristalle, die wir auf natürlicher Weise haben in unserer Zirbeldrüse, durch diese Verkalkung, die dann zusätzlich noch passiert, dass sich um unsere Konkremente, die wir haben, um unsere Crystals, nochmal so eine Art Film bildet, der es der Zirbeldrüse dann nochmal umso mehr erschwert, diese Schwingungen wahrzunehmen oder angebunden zu sein.
Ja, spannend, ja. Also ich finde, das ist dieses Organ ist was ganz, ganz Faszinierendes und gehört meines Erachtens definitiv dazu, dass man ja in eine höhere Bewusstseins Ebene kommt.
Ja,
Ja.
total, total. Und du hast also, jetzt können wir mal so in dieses Thema Giftstoffe auch vielleicht gehen. Also gerade für die Zirbeldrüse spielt ja so dieses Thema Giftstoffe noch mit ein. Beispielsweise Fluorid wird da oft genannt oder halt dann auch andere Sachen, die dann sozusagen in die Zirbeldrüse reinkommen und dann auch da unsere Zirbeldrüse verkalken dann letztendlich. Was weißt du da darüber und was kannst du allgemein überhaupt so
Ja.
zu Entgiftungen und so weiter sagen?
Giftstoffe bzw. Entgiftung bzw. Umweltgifte ist ein großes Feld, was wir sehr, sehr viel machen. Wir haben unterschiedliche Analysen, wo wir schauen können, wie stark ist unser Körper denn eigentlich belastet mit Umweltgiften. Also hier geht es um Pestizide, Insektizide, Herbizide, Mikroplastik, Schwermetalle, alles Mögliche, halogenisierte chemische Verbindungen und, ja. Und das Spannende ist, dass diese Giftstoffe in unserem Körper, unser Körper ist total schlau. Er speichert die weg in Gewebe, extrazelluläres Gewebe, aber auch in der Zelle und leider auch in unseren Mitochondrien, in unseren Energiekraftwerken. Und das kann man auch messen. Man kann gucken, wie stark sind deine eigenen Mitochondrien mit bestimmten Giftstoffen belastet. Sowas, wie ich halt gerade genannt habe. Und häufig finden wir Schwermetalle oder Leichtmetalle, eher gesagt wie Aluminium oder Schwermetalle wie Quecksilber, Cadmium, Blei oder das Herbizid Glyphosat zum Beispiel auch sehr, sehr häufig. Und dadurch werden Mitochondrien zerstört. Und diese Mitochondrien brauchen wir eigentlich für unsere Energieproduktion von ATP. Und das ist ganz, ganz wichtig. So viele Menschen kommen heutzutage zu uns oder wollen wissen, warum bin ich so müde? Warum bin ich chronisch müde? Naja, wenn unsere Mitochondrien nicht mehr genug ATP bilden können, dann habe ich ein Problem. Und ohne Entgiftung unseres Körpers über einen längeren Zeitraum, der wirklich auch begleitet wird, werden diese Mitochondrien nicht frei oder nicht freier, sagen wir es mal so. Weil unser Körper ist eigentlich wie ein Fass, kommt jeden Tag Giftstoffe raus und in diesem Fass haben wir kleinere Löcher, wo die Giftstoffe wieder rausfließen. Und was wir machen dürfen ist, dass wir diese Löcher größer machen, damit das Fass nicht irgendwann überläuft, weil wenn das Fass überläuft, sehen wir zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko steigt für andere Erkrankungen. Und deswegen dürfen wir so viele Löcher in dieses Fass immer wieder reinmachen, wie nur möglich.
Und optimalerweise das Fass auch so ein bisschen abdecken, dass da nicht so viel reinläuft, ne?
Genau, also das heißt, sich auch Wissen anzueignen, wo finde ich denn eigentlich die ganze Zeit Giftstoffe? Ja, ob jetzt in Nahrung oder in der Luft oder im Wasser. So welche Dinge. Und wir sind in den letzten 20, 30 Jahren nimmt die Umweltbelastung von Woche zu Woche zu. Nur als Beispiel, die Schwermetallbelastung unserer Fische aus dem Meer, ja, hat sich auch rapide gesteigert. Das heißt, wenn du einen Fisch aus dem Meer isst, kommt darauf an, wo der halt sozusagen gelebt hat, kann es gut sein, dass hier sehr, sehr viele Schwermetalle im Fisch zu finden sind. Und da darf man sich halt fragen, okay, was esse ich denn heutzutage noch? Und wenn ich was esse, dann wie kann ich meinen Körper auch unterstützen? Und diese Mitochondrien, die sind einfach so ganz, ganz spannende kleine Zellorganelle in unseren Zellen, die wir beinahe in jeder Zelle haben, die auch sogar eine eigene DNA haben. Auch sehr, sehr spannend. Und man weiß mittlerweile, und jetzt komme ich aufs Melatonin wieder zurück. Unsere Mitochondrien produzieren selbst auch Melatonin. Und zwar durch was? Durch Sonneneinstrahlung. Das heißt, bekomme ich von der Sonne Infrarotlicht, also nicht UV-Licht, sondern Infrarotlicht, zum Beispiel auch in Infrarotsauna zum Beispiel, aber auch durch das Sonnenlicht natürlich, dann bilden unsere Mitochondrien Melatonin. Melatonin ist ein starkes Antioxidant und schützen dadurch unsere Mitochondrien. Und unsere Mitochondrien können dadurch besser arbeiten. Und deswegen sind wir zum Beispiel im Sommerurlaub, wenn wir oberkörperfrei rumlaufen oder im Bikini rumlaufen oder wie auch immer und viel Sonne abbekommen, fühlen wir uns vitaler, energiegeladener. Warum? Weil unser Körper viel mehr ATP bilden kann, viel aktiver ist. Ja.
Okay, spannend. Magst du vielleicht trotzdem noch so ein paar kleine Mini-Tipps mitgeben, wie wir so dieses Fass auch
Ja.
so ein bisschen schützen können, dass wir nicht so viel Giftstoffe reinlassen? Weil du sagst ja auch, was können wir denn heutzutage noch essen? Also mittlerweile macht man ja, egal was man isst, irgendwie einen Fehler, oder?
Wenn man ganz streng nimmt, dann wahrscheinlich schon, ja. Dass man wirklich richtig gute Qualität von Nahrung noch bekommt, die nicht belastet ist, ist schwierig. Also selbst wenn du natürlich biologisch einkaufst, kann sein, dass daneben ein Feld war, was gespritzt wurde und ist was rübergekommen. Ja. Genau, also es geht prinzipiell darum, wie kann ich mich immer mehr und mehr auch von Umweltgiften schützen, damit das Fass nicht voller wird oder beziehungsweise damit mein Deckel drauf macht. Und das ist erstmal natürlich bei Nahrung, fängt man an, biologisch zu essen. Wenn man sich das nicht leisten kann, tatsächlich dann zu gucken, okay, kann ich irgendwie regional, regional bedeutet nicht gleich biologisch, aber kann ich regional zum Bauern gehen und gucken, was gibt es denn hier, wie baut der das Ganze an? Also da bei Nahrung. Dann Mikroplastik vermeiden, ganz wichtig auch bei Nahrung. Also alles, was in Plastik eingepackt ist, ist nicht optimal. Auch wenn man zum Beispiel biologisches Obst oder Gemüse kauft und es in Plastik eingepackt ist, auch nicht optimal. Also wirklich gut, wenn dann abwaschen. Dann spielt Thema Wasser eine ganz große Rolle. Unser Wasser, was aus der Leitung kommt, wird immer wieder kontrolliert, sind da Bakterien drin, aber es wird nicht kontrolliert, wie viele Schadstoffe sind da eigentlich dann wirklich drin. Also man findet da mittlerweile alles Mögliche an Mikroplastik, Herbiziden, Insektiziden, Schwermetallen, Medikamentenresten, Kontrastmittel, Chemotherapeutikern. Und warum? Ne, was machen wir denn? Wir gehen auf die Toilette, pinkeln irgendwas aus, Hormone zum Beispiel, wenn die Frau die Pille nimmt. Oder wenn man jedem Krebspatient ist, pinkelt man gegebenenfalls Chemotherapeutika aus. Das Ganze geht in die Kläranlage und ein Teil davon kommt definitiv in der Leitung wieder an. Und in der Kläranlage wird das definitiv nicht rausgefiltert. Und deswegen darf man auch das Wasser filtern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann der andere wichtige Punkt, um Umweltgifte auch noch zu vermeiden, ist, oder eher hier unterstützend tätig zu sein, sich Wissen anzueignen, kann ich meinen Körper unterstützen. Na. Das ist bedeutender denn je mittlerweile, weil ich habe keinen Patienten mehr heutzutage, so gut wie keinen Patienten mehr, der nicht stark belastet ist, und wo man nicht einfach mal was machen sollte. Es gibt immer wieder Einzelfälle, die wirklich schon viel Wissen haben und das Ganze schon viel anwenden. Aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, einfach mal eine Analyse zu machen und zu gucken, wie stark ist man eigentlich persönlich belastet.
Okay, stark. Ja. Und das kann man bei dir dann auch machen, sich analysieren lassen. Wo seid ihr ansässig? Muss man dafür dann zu euch kommen oder macht man das anders?
Genau, also das Wissen bekommt man bei uns in der Epigenetik-Coach-Ausbildung. Und wenn man als Patient kommen möchte, kann man zu uns nach Innsbruck kommen, ins Institut. Und dort dann tatsächlich macht man eine Analyse. Genau.
Okay, stark, ja. Wahnsinn. Ja, das ist wirklich ein super, super spannendes Thema und ich könnte mich da jetzt noch tiefer da eingehen. Ich hätte noch tausend Fragen so, aber das nehmen wir vielleicht für ein weiteres Gespräch so mit. Und ja, ich möchte mich einfach ganz, ganz herzlich bedanken für all die tollen Tipps und Weisheiten, die du hier heute geteilt hast mit uns und der Community. Und möchte mich auch bei allen Zuhörern, Zuhörerinnen bedanken für, ja, dass ihr da wart und bis zum Ende bei diesem spannenden Thema mitgehört habt. Genau. Wie
Vielen
gesagt,
Dank, die
alle
Einladung.
Links sind unten nochmal drinnen. Schaut euch gerne die Epigenetik-Ausbildung an und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
Dann ciao.